die alten Griechen, sie stellten sich den Gott der Zeit als einen Mann mit Flügeln vor, weil die Zeit so schnell vorbeifliegt. Und in den Darstellungen der Griechen hat dieser Gott Kairos, der Gott der Zeit, am Vorderkopf langes und lockiges Haar. Aber am Hinterkopf ist er ganz kahl. Darum hieß es, man muss die Gelegenheit beim Schopf packen. Man muss den richtigen Augenblick nutzen, um ihn noch zu fassen zu bekommen. Man muss rechtzeitig nach ihm greifen. Von hinten lässt er sich nicht mehr packen. Doch es ist so eine Sache mit der Gelegenheit, mit diesem Augenblick, mit dieser passenden Zeit. Gelegenheit macht Diebe, heißt es. Viele Verbrechen werden begangen, einfach weil die Gelegenheit gerade so günstig schien. Doch David, er beweist in unserem heutigen Predigttext einen anderen Umgang mit der Gelegenheit. Gelegenheit zur Liebe habe ich die Predigt genannt. Gelegenheit zur Liebe. Und wir lesen aus 1. Samuel Kapitel 24. Und David zog von dort hinauf und blieb auf den Bergfesten von En-Gedi. Und es geschah, als Saul von der Verfolgung der Philister zurückgekehrt war, berichtete man ihm, siehe, David ist in der Wüste En-Gedi. Und Saul nahm 3000 auserlesene Männer aus ganz Israel und zog hin, um David und seine Männer in Richtung auf die Steinbockfelsen zu suchen. Und er kam zu den Schafhürden am Weg, wo eine Höhle war. Und Saul ging hinein, um seine Füße zu bedecken. David aber und seine Männer saßen hinten in der Höhle. Da sagten die Männer David zu ihm, siehe, das ist der Tag, von dem der Herr zu dir gesagt hat, siehe, ich werde deine Feinde in deine Hand geben, damit du mit ihm tun kannst, wie es gut ist in deinen Augen. Und David stand auf und schnitt heimlich einen Zipfel von dem Oberkleid Sauls ab. Aber danach geschah es, da schlug dem David das Herz, weil er den Zipfel vom Oberkleid Sauls abgeschnitten hatte. Und er sagte zu seinen Männern, das sei fern, das sei vor dem Herrn fern von mir, dass ich so etwas an meinem Herrn, dem Gesalbten des Herrn, tun sollte, meine Hand an ihn zu legen, denn er ist der Gesalbte des Herrn. Und David wehrte seinen Männern mit diesen Worten und erlaubte ihnen nicht, sich an Saul zu vergreifen. Und Saul stand auf, trat aus der Höhle heraus und zog seines Weges. Saul hatte es sehr eilig. Er hatte in Kapitel 23 eine so große Gelegenheit gehabt, David endlich zu fangen. Er hatte ihn eigentlich schon so gut wie umzingelt und dann entwischte ihm im letzten Augenblick doch noch diese Chance. Er bekam David nicht zu packen. Plötzlich eindringende Philister, sie forderten seine sofortige Aufmerksamkeit, seinen sofortigen Einsatz. Doch unser Text, er beginnt damit, dass Saul sich sofort eine neue Chance, eine neue Gelegenheit verschaffen will. Er schaut, ob diese gelegene Zeit vielleicht noch nicht ganz vorüber ist. Ihm wird berichtet, David ist in der Wüste En-Gedi. Und er hofft, vielleicht kann er die verlorene Zeit noch einholen. Er sammelt eine ganze Armee, 3000 Männer aus dem ganzen Land, die er nur darauf ansetzt, nicht das Land vor den Philistern zu schützen, nein, David zu fangen. Jetzt endlich will Saul den David vernichten und damit sein Königtum festigen. Doch anstatt eine Gelegenheit zu bekommen, David zu fangen, kommt es in der Vorsehung Gottes zu einer ganz anderen Gelegenheit. Eine Gelegenheit für David über Saul. Doch David gebraucht und er nutzt diese Gelegenheit ganz anders, als Saul oder sogar Davids Männer es getan hätten. Er nutzt die Gelegenheit zur gehorsamen Liebe. Erstens, gehorsame Liebe. David hat die einzigartige Gelegenheit zum Triumph. Auf einen Schlag könnte er all seine gegenwärtigen Probleme loswerden. seinen schlimmsten Feind besiegen. Eine Gelegenheit, wie sie es nur sehr, sehr selten gibt. Saul verfolgt David bis zu den Steinbockfelsen. Und in diesen zerklüfteten Felsen sind bis heute lauter, teilweise sehr tiefgehende Höhlen. Und Saul geht an den Feldern entlang, an dem Weg, und da ist eine Höhle. Und da merkt er, das ist eine gute Gelegenheit für eine Rast, und er gebraucht die Höhle als stilles Örtchen. Und da ist diese Gelegenheit. Genau in dieser Höhle, ein bisschen weiter hinten, da ist es gar nicht mehr so still. David und seine Männer verstecken sich. Und wie könnte es anders sein? Gerade in der Höhle, dessen Eingang Saul für seine Notdurft benutzt. Bei all den vielen Höhlen, sie treffen genau in der gleichen Höhle zusammen. Der König Saul ist ganz allein. An diesem Ort begleiteten ihn nicht mal seine Leibwächter. Ungeschützt, unbedarft, kümmert er sich nur um sein Geschäft. Und in der ganzen Truppe Davids leuchtet dieser Gedankenblitz auf. Jetzt oder nie? Das ist die Gelegenheit. Die müssen wir beim Schopf packen. In einer Minute ist alles vorbei. Wir sind nicht mehr länger Flüchtlinge. David wird König sein und Saul ist Geschichte. Was für eine Gelegenheit. Was für ein Moment. Jetzt die Gelegenheit beim Schopf packen. Eine Gelegenheit zu dem einen großen Wurf. Ein mächtiger Schlag. Die Gelegenheit zum Triumph. Doch die Männer Davids, sie denken nicht nur pragmatisch. Nein, sie sehen auch diese ganze Situation als etwas Religiöses an. Sie sehen diese Gelegenheit als ein deutliches Reden Gottes. Sie sagen hier in Vers 4, siehe, das ist der Tag, von dem der Herr zu dir gesagt hat, siehe, ich werde deinen Feind in deine Hand geben, damit du mit ihm tun kannst, wie es gut ist in deinen Augen. Sie interpretieren die gegenwärtige Zeit, diese große Chance, und erklären David, was Gott ihm damit sagen will. Sie sagten, David, Saul sitzt hier in der Falle. Das ist kein Zufall, dass er hier gerade am Eingang der Höhle sitzt. Gott hat ihn in seiner Vorsehung geradewegs in deine Hände gegeben. Und David, damit sagt Gott dir, du kannst mit ihm tun, was du für richtig hältst. Klasse, solche selbsternannten Dolmetscher der Zeitgeschichte Gottes, oder? David interpretiert und nutzt die Gelegenheit jedoch ganz anders. Er nutzt die Gelegenheit, gehorsame Liebe zu zeigen. Er schleicht sich heimlich heran. Er schneidet vom heruntergelassenen Obergewand Sauls nur einen kleinen Zipfel ab. Er hätte ihn töten können, mit dem gleichen Messer, mit dem er den Gewandzipfel abgeschnitten hat. Doch er holt sich nur dieses kleine Stück Stoff als ein Beweis dafür. Und allein dabei schlägt Davids Herz schon Achterbahn. Nicht, weil er Angst hat, sondern weil er ein sensibles Gewissen hat. Saul war eigentlich überhaupt nicht jemand, der besondere Ehre oder Respekt in sich selbst verdient hätte. Menschlich gesprochen war er wirklich nicht besonders würdevoll. Eher wie ein Irrer, wie ein Wahnsinniger missbraucht er seine Macht und will David grundlos töten, ungerechterweise. Doch David hat so eine Ehrfurcht, so einen Respekt vor Saul, einfach darum, weil Gott ihn zum König erklärt hat. Weil er sieht, Saul ist immer noch in Verantwortung von Gott eingesetzt. Er ist der Gesalbte. der Berufene Gottes. Ja, er lebt völlig gottlos. Gott hat seinen Untergang schon angekündigt. Aber solange das nicht geschehen ist durch Gottes Hand, bleibt das letzte gewisse Wort Gottes über dem Leben Sauls die seiner Königswürde. Er ist der Gesalbte des Herrn. Das ist das Wort Gottes, was David versteht, worauf er sich verlässt. Wer gegen ihn streitet, der streitet gegen Gott. Ihr Lieben, das ist ein Zeugnis verblüffender Liebe zu Gott und Gehorsam gegenüber seinem Wort. Natürlich führt und leitet Gott die Seinen auch durch seine Vorsehung. Er öffnet und erschließt Türen. Er ermöglicht Gelegenheiten und schenkt Gunst und Gelingen. Aber viel zu schnell neigen wir Menschen dazu, jede Gelegenheit als Reden Gottes zu verstehen. Und verblüffend viele Übersetzungen enden dann mit den Worten, damit du tun kannst, was gut ist in deinen Augen. Wir wollen Gottes Vorsehung immer so gerne interpretieren als ein Freibrief. Ich kann jetzt tun, was ich will. David hat viele wunderbare Zeiten der Hilfe erfahren. Und er dankte Gott für diese Gelegenheiten, die Gott ihm schenkte. Doch hier weiß er, es gibt schon ein Wort. Es gibt hier ein göttliches Prinzip. Und dem gehorche ich. Auch bei dieser Gelegenheit. Wenn ich Saul töte, dann bin ich nicht gehorsam gegenüber dem Reden Gottes, sondern im Gegenteil, dann folge ich meinem betrügerischen Herzen. Aber dies ist eine Gelegenheit, eine besondere Gelegenheit, eine Gelegenheit zum Gehorsam. Eine Gelegenheit zu beweisen, ob ich Gott wirklich vertraue. Ob ich wirklich ihm vertraue, dass er mich zum König einsetzt. Oder ob ich auf meine eigene Kraft vertraue. David weiß nicht, wenn ich selbst Königsmord begehe, sondern wenn ich trotz dieser Möglichkeit auf Gott und sein Wirken vertraue. Dann gebrauche ich diese Gelegenheit richtig. Und nicht nur das, er wehrt sogar seinen Männern. Er lässt nicht seine Männer die Drecksarbeit machen, damit er unschuldig bleibt und dennoch davon profitiert. Nein, er lehrt sie ebenfalls, das Richtige zu tun. Er hindert sie sogar streng daran, sich an Gott zu versündigen und Saul zu töten. Er ist der Gesalbte des Herrn. Wir folgen dem göttlichen Prinzip. Wir folgen dem biblischen Prinzip. Und nicht die Gelegenheit der Zeit darf uns davon abbringen, so günstig sie auch scheinen mag. David nutzt die Gelegenheit zu gehorsamer Liebe gegenüber Gott und seinem wahren Wort. Nun hat David Sauls Leben verschont und ihn ziehen lassen. Und nach einigem Sicherheitsabstand kriecht David aus der Höhle und er ruft Saul. Und da hat er wieder eine Gelegenheit. Wenn er ihn schon nicht tötete, kann er ihn verspotten, ihn lächerlich machen vor den ganzen 3000 Männern mit diesem Gewandzipfel in der Hand. Wir lesen hier ab Vers 9. Danach machte David sich auf und ging aus der Höhle hinaus und rief hinter Saul her, mein Herr und König. Und Saul sah sich um und David neigte sein Gesicht zur Erde und warf sich nieder. Da sagte David zu Saul, warum hörst du auf die Worte von Menschen, die sagen, siehe, David sucht dein Unglück. Siehe, an diesem Tag haben deine Augen gesehen, dass der Herr dich heute in meine Hand gegeben hat, in der Höhle. Und man drängte mich, dich umzubringen. Aber ich habe dich verschont und dachte, ich will meine Hand nicht an meinen Herrn legen, denn er ist der Gesalbte des Herrn. Sieh, mein Vater, ja sieh, den Zipfel deines Oberkleides in meiner Hand. Denn das ist ein Zipfel deines Oberkleides abgeschnitten und dich nicht umgebracht habe. Daran erkenne und sieh, dass meine Hand rein ist von der Bosheit und Aufruhr. Ich habe mich nicht an dir versündigt. Du aber stellst meinem Leben nach, um es mir zu nehmen. Der Herr richte zwischen mir und dir. Möge der Herr mich an dir rächen. Aber meine Hand soll nicht gegen dich sein. Wie das alte Sprichwort sagt, von den Gottlosen kommt Gottlosigkeit. Aber meine Hand soll nicht gegen dich sein. Hinter wem zieht der König von Israel her? Wem jagst du denn nach? Einem toten Hund, einem einzigen Floh? So sei denn der Herr Richter und richte zwischen mir und dir. Er sehe da rein und führe meine Rechtssache und verschaffe mir Recht gegen dich. Und es geschah, als David diese Worte an Saul beendet hatte, sagte Saul: Ist das nicht deine Stimme, mein Sohn David? Und Saul erhob seine Stimme und weinte. Dann sagte er zu David: Du bist gerechter als ich, denn du hast mir Gutes erwiesen, ich aber habe dir Böses erwiesen. Du hast heute bewiesen, wie du Gutes an mir getan hast, als der Herr mich in deine Hand ausgeliefert hatte und du mich nicht umgebracht hast. Denn wenn jemand seinen Feind findet, lässt er ihn dann im Guten seinen Weg gehen. So möge der Herr dir Gutes vergelten für das, was du heute an mir getan hast. Und nun siehe, ich habe erkannt, dass du König, ja König werden wirst, und dass in deiner Hand das Königtum Israels Bestand haben wird. So schwöre mir nun bei dem Herrn, dass du meine Nachkommen nicht ausrotten und meinen Namen nicht austilgen wirst aus dem Hause meines Vaters. Und David schwor Saul, und Saul ging in sein Haus zurück. David aber und seine Männer stiegen auf die Burg hinauf. Dienende Liebe. Das ist der zweite Punkt. Mit diesem Rockzipfel in der Hand hat David die Gelegenheit, zumindest eine kleine Genugtuung sich zu verschaffen. Für all das Böse, das Saul ihm angetan hat. Für all die Ungerechtigkeit, die ihm widerfahren ist. Eine Gelegenheit zum Spott, zur Demütigung des Gegners. Eine Art kleine Rache. Ja, er hat ihn nicht umgebracht. Aber er will sich doch dennoch als Sieger fühlen, als der sich doch erheben kann über seinen Gegner. Doch David denkt und handelt wieder ganz entgegengesetzt. Und wenn wir uns die Situation vor Augen führen, das, was David erlebt hat, ist das wirklich beachtenswert. Er nutzt die Gelegenheit zu demütigen Dienst, zum Beweis seiner Liebe. Anstatt Saul zu verspotten, nennt er ihn mit den höchsten und ehrwürdigsten Titeln. Mein Herr und König. Er verneigt sich vor ihm als ein untergebener Diener. Und er ruft ihn an: Mein Vater! Er empfindet eine persönliche Liebe zu ihm, zu diesem bösen und unbarmherzigen Saul. Er liebt und achtet ihn, obwohl der ihn hasst. Er erinnert ihn daran: Du bist der Gesalbte des Herrn, du bist der König Israels. Und anstatt sich selbst groß zu tun, anstatt das eigene Ego aufzublasen, wegen seiner heldenhaften und so selbstlosen Tat, demütigt sich David vor Saul und vor dem ganzen Heer. Wie nennt David sich selbst? Ich bin ein toter Hund. Verachtet, ungefährlich. Warum jagst du mich? Ich bin nicht mehr wert als ein toter Hund. Ich bin ein einziger Floh. Winzig und gering, nicht beachtenswert. Saul, wer bin ich schon, dass du mich verfolgst? Da hatte David so eine Gelegenheit, sich zu rühmen und seinen Feind zu schmähen. Und er macht genau das Gegenteil. Er ehrt seinen Feind und demütigt sich selbst. Tatsächlich ist es oft so: Das, was wir zunächst als Gelegenheit erkennen, etwas Großes zu unserem Nutzen zu gebrauchen, wo wir denken, der Herr hat mir all das in die Hand gegeben, zu meinem Lohn, zu meiner Erhebung, das ist oft gerade auch eine Gelegenheit, Liebe, Treue, Demut, Selbstverleugnung zu zeigen. Die Liebe Davids, sie tut dem Feind Gutes und nicht Böses. Und sie geht über die Worte hinaus. Er versucht wirklich, diese Gelegenheit zu gebrauchen, um Saul Gutes zu tun. Er will Saul zur Umkehr bewegen. Er will ihm zum Guten dienen. Er will nicht nur als Sieger aus dieser Situation herausgehen, als der, der Recht hat. Er bemüht sich um das Leben Sauls. David spricht voller Respekt. Aber wieder, nicht aus Angst oder Scheu, sondern weil es ihm um Sauls Herz geht. Er will Saul gewinnen, will ihn von der Wahrheit überzeugen, er will ihn von seiner Sünde überführen. Nicht einfach, um Recht zu haben, sondern weil er Saul auf den rechten Weg leiten möchte. Er spricht Saul in höchster Würde an. Aber er sagt auch ganz unverblümt und ganz direkt und ganz streng, wo Saul einen falschen und sündigen Weg beschreitet. Eine wunderbare Vermischung, eine wunderbare Balance. Vers 11, da sagt er, ich habe mich nicht an dir versündigt. Du aber stellst meinem Leben nach, um es mir zu nehmen. Der Herr richte zwischen mir und dir. Und möge der Herr mich an dir rächen, aber meine Hand soll nicht gegen dich sein. Wie das alte Sprichwort sagt, von dem Gottlosen kommt Gottlosigkeit. Aber meine Hand soll nicht gegen dich sein. Mein lieber Saul, du bist auf einem gottlosen Weg. Prüfe dein Herz. Du bist verblendet, du bist fehlgeleitet, du hörst auf die falschen Ratgeber. Du glaubst Lügen, du betrügst dich selbst. Du tust mir Unrecht. Saul, siehst du deine Sünde? Aber ich werde mich nicht an dir rächen. Aber bedenke, Gott ist Richter. Und Gott wird richten und er wird die Wahrheit aufzeigen. Mein König, kehre um. Mein König, sieh die Gottlosigkeit und kehre um. Und Saul ist tatsächlich tief bewegt. Da hat sein Feind die Möglichkeit, ihn zu töten. Und er zeigt solch eine Liebe. Er zeigt solch eine dienende Demut. Es geht ihm wirklich um sein Herz, um sein Leben. Und Saul ist tief bewegt. Und was David wohl nicht wusste, dieser Rockzipfel. Ich glaube, Saul hat dieser Rockzipfel an das Wort Gottes erinnert. Als Saul einige Zeit zuvor gegen Gottes Gebot ungehorsam war, wo David noch Schafe hütete, da wies der Prophet Samuel Saul scharf zurecht für seinen Ungehorsam. Und da geschah Folgendes in 1. Samuel 15, Abvers 27, da heißt es, und Samuel, als Samuel sich umwandte, um wegzugehen, da ergriff Saul ihn beim Zipfel seines Oberkleides, so dass es abriss. Und da sprach Samuel zu ihm, der Herr hat heute das Königtum Israels von dir abgerissen und es einem anderen gegeben, der besser ist als du. Ich glaube, genau das kam Saul in den Sinn, als plötzlich nicht mehr er, sondern David diesen Rockzipfel in der Hand hält. Und er bekennt unter Tränen, du bist gerechter als ich. Ja, du bist der, der besser ist als ich. Du hast mir Gutes erwiesen, ich aber habe dir Böses erwiesen. Und dann sagt er Ein paar Verse später sogar noch: Und nun siehe, ich habe erkannt, dass du König an König werden wirst und dass in deiner Hand das Königtum Israels Bestand haben wird. Was für ein Ausspruch. Was für eine Bestätigung. Davids Liebe erinnert Saul an das Wort Gottes. Und es bewegt sichtlich sein Herz. Er ist tief erschüttert. Er fängt an zu weinen. Nun, leider ist es nur eine oberflächliche Buße. Sauls Herz wird sich schon bald wieder verhärten. Aber was bleibt, ist, dass David diese Gelegenheit gebrauchte, um seine demütige und dienende Liebe zu zeigen. Er gebrauchte diese einmalige Gelegenheit. Er packte diese Gelegenheit beim Schopf, nicht um seinen eigenen Triumph oder seinen eigenen Stolz zu nähren, sondern um Gehorsam und demütige Liebe zu zeigen. Wo können wir lernen, Gelegenheiten des Lebens so zu gebrauchen? Wo lernt man denn, statt dem eigenen Erfolg Gehorsam zu lieben? Wo lernt man denn, statt dem eigenen Stolz dem Nächsten in Liebe zu dienen? Wir lernen es bei Jesus, dem Nachkommen Davids, dessen Königtum auf ewig Bestand hat. Er ist das höchste Beispiel gehorsamer und dienender Liebe. Er starb für unseren Ungehorsam. Er starb für unsere Lieblosigkeit. Er starb für unseren Stolz. Er hat sein Leben gebraucht zum Gehorsam. Doch nicht, um uns zu richten, nicht, um sich über uns zu erheben, sondern um uns damit zu dienen. Um das zu erfüllen, was wir schon längst verpasst haben. Wir hatten alle die Gelegenheit verpasst. Wir haben alle unser Lebensrecht verwirkt. Doch der höchste König, Jesus Christus, er wurde ein Knecht, verachtet und verspottet. Er gab sein gerechtes Leben hin, damit wir Frieden haben. Er ließ sich selbst von Gott richten, damit wir auf den Weg des Friedens gebracht werden. Von den Gottlosen kommt Gottlosigkeit. Es kommt aus dem Herzen, es kommt aus uns selbst heraus. Doch wir dürfen erfahren, von Christus allein kommt Gnade zur Gottseligkeit. Vom Glauben an den Retter kommt Gnade und Überwinderkraft. Durch Jesu Vergebung am Kreuz, durch die Kraft seines Blutes, durch die Fülle seines Geistes, dürfen wir Freiheit erleben, mit Gott zu leben. Freiheit, Liebe zu üben. Freiheit, Glauben zu zeigen. Freiheit, dem Wort Gottes zu folgen und nicht unserem Herzen. Freiheit, den Nächsten zu lieben und nicht nur uns selbst. Wir haben diese Gelegenheit zu erfahren, dass die Gnade Gottes und das Wesen Christi in unserem Leben sichtbar wird, da wo wir glauben. Lasst uns diese Gelegenheit nutzen. Nutzen zum Gehorsam und zur dienenden Liebe, zur Ehre Gottes und zum Wohl der Menschen. Dazu helfe uns Gott. Amen.